Guten Morgen. Wir befinden uns in der Serie Gute Frage. Daniel hat es gerade schon gesagt. Und es geht um verschiedene Fragen, die Jesus gestellt hat. Und falls ihr im Urlaub wart, falls ihr nicht hier wart die letzten Wochen, schaut euch die letzten Predigten doch nochmal an. Da waren wirklich gute Fragen dabei. Und es lohnt sich, da reinzuschauen. Und heute geht es um eine Frage, die stellt Jesus im Johannesevangelium, im 21. Kapitel. Und das ist die letzte Szene in dem Johannesevangelium, wo wir nochmal erleben, so es wird alles nochmal zusammengepackt, Jesus ist nach der Auferstehung, erscheint er zum letzten Mal seinen Jüngern. Und die Jünger befinden sich am See Genezareth und sie sind Fischen. Und das ist deshalb eine besondere Szene, weil das auch der Ort ist, wo Jesus sie das erste Mal getroffen hat. Das ist der Ort, wo er zu Petrus gesagt hat, komm, verlass deine Netze und verlass dein Boot und folge mir nach. Und sie waren wieder beim Fischen. Nachdem Jesus gestorben war, nachdem er auferstanden war, war bei den Jüngern irgendwie wieder Alltag. Es war wieder so wie bevor, als sie Jesus getroffen haben. Und dann sehen sie Jesus am Ufer und Petrus erkennt auf einmal, hey, es ist der Herr, es ist Jesus. Und da steht er, zieht sich an, irgendwie war Nacktfischen damals ein Trend anscheinend, also er nimmt sein Gewand und zieht sich das wieder an und er gürtet sich und er springt ins Wasser und er rennt, er schwimmt und rennt auf Jesus zu und kommt am Strand an. Und ihr müsst euch einfach diese ganze Szene mal durchlesen, die ist so dicht, die ist so bewegend und sie haben zusammen ein gemeinsames Frühstück. Und dann kommt die Geschichte, wie Petrus einen neuen Auftrag von Jesus bekommt und wie er Vergebung bekommt. Und dann kommt der Text und da steigen wir jetzt mal ein, ich lese euch den mal vor, ihr könnt ihn auf dem Screen mitlesen. Da spricht Jesus zu Petrus, ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah hinter ihm den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt hatte und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. So entstand unter den anderen, die sich zu Jesus bekannten, das Gerücht, dieser Jünger wird nicht sterben. Aber das hatte Jesus nicht gesagt, sondern wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Was geht es dich an? Jesus hat gerade mit Petrus einen echt persönlichen Moment gehabt und er hat ihm erklärt, was auf Petrus zukommt. Er sagt da, dass Petrus, das ist ja so ein bisschen bildlich dargestellt, aber er sagt zu Petrus, hey, du wirst für mich sterben, du wirst gebunden werden, du wirst wohin geführt werden, wo du nicht willst und du wirst die Hände ausstrecken. Das heißt, er deutet an, dass Petrus gekreuzigt wird wie sein Herr und er erklärt ihm das und er erklärt ihm auch seinen neuen Ruf. Er hat ihm gerade dreimal gesagt, kümmere dich um meine Gemeinde. Und dann hat er ihm auch gesagt, Petrus, liebst du mich? Und er hat ihn quasi wieder eingesetzt, nachdem diese Geschichte war, dass Petrus ja Jesus verleugnet hatte. Noch bevor der Hahn gekräht hat, hat Petrus dreimal gesagt, Jesus, ich kenne dich nicht. Und Jesus kommt und hat diesen echt persönlichen Moment mit Jesus und erzählt ihm, was auf ihn zukommt. Und was sagt Petrus? Und was ist mit dem? Was ist mit dem anderen? Ja, und das ist irgendwie komisch. Und das in diesem Moment, dass Petrus zu Johannes schaut, er bedankt sich nicht, er sagt nicht, boah, Jesus, das ist aber ein schwerer Auftrag, den du da für mich hast. Er sagt nur, was mit dem? Und weißt du, was mich an dieser Szene irgendwie tröstet? Es ist so menschlich. Es ist so menschlich. Jesus spricht mit Petrus über echt was Tiefes, Schweres, seine Wiederherstellung, seinen zukünftigen Weg. Und Petrus erster Reflex ist nicht, oh, danke, Herr, oder sonst irgendwas, sondern was ist mit dem? Was passiert mit dem? Und diese Frage oder diese Reaktion, die hätte auch von mir sein können und vielleicht auch von dir. Denn vergleichen fühlt sich nicht immer wie eine große Sünde an. Es ist mehr so ein kurzes Rüberschielen, so gucken, ey, da sind noch ein paar andere Jünger, was ist denn mit denen da? Es ist mehr so wie, ich guck mal kurz zwischendurch auf mein Handy drauf, nur mal eben checken, wie es beim anderen läuft. Und trotzdem reagiert Jesus echt heftig, finde ich. der Jesus ist nicht irgendwie freundlich da, sondern diese Antwort, die ist schroff. Was geht dich das an? Ja, das ist eine ganz klare Ansage von Jesus. Das triggert Jesus anscheinend irgendwie diese Frage. Und da sehen wir, dass Vergleichen nicht nur eine kleine Sache ist. Vergleichen frisst Fokus. Es verschiebt unsere Blickachse weg von Christus auf Menschen, auf Dinge, die andere Leute tun. Und dieses Verschieben hat seinen Preis. Und ich habe mal drei Sachen rausgesucht, die es mich kostet oder der Preis dessen, wenn ich nicht auf Jesus gucke, sondern wenn meine erste Frage immer ist, und was ist mit dem anderen? Was ist mit dem anderen? Und die erste Sache, wenn ich mich mit anderen vergleiche und wenn ich immer nur auf andere schiele, ist definitiv Stolz. Vergleichen, das fühlt sich oft so ein bisschen an, so Vitamine für mein eigenes Ego. Ich bin dünner, gebildeter, disziplinierter, erfolgreicher, manchmal auch frommer vielleicht sogar. Und das ist immer dieses R, ne? Das Land des R, das ist groß und das hat eine unglaublich viele verschiedene Bezirke. Und wir finden immer irgendjemanden in diesen Bereichen, der irgendwas R ist als wir. Am liebsten jemand, der weniger ist als ich. Und Jesus erzählt einmal in Lukas 18 eine Geschichte von einem Pharisäer, der hatte das unglaublich gut drauf, dieses Vergleichen mit den anderen. Und der betet nicht, Jesus sei mir Sünder gnädig, sondern dieser Pharisäer betet, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der andere da. Ich danke dir, dass du mich anders gemacht hast, dass du mich besser gemacht hast, frommer, religiöser als der andere. Und der Maßstab ist auf einmal nicht mehr Gott, sondern der Maßstab ist mein Nachbar, der andere. Und das Ergebnis ist nicht Anbetung, sondern das Ergebnis ist Selbstliebe. Und die führt letztendlich zu Stolz. Wenn der andere schlechter ist, dann bin ich besser. Und hier kommt das Evangelium dazwischen wie so ein ganz klares Stoppschild. Denn du kannst nicht dich immer nur mit dem anderen vergleichen. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich bin nur aus Gnade gerettet. Jesus ist für mich gestorben. Und auf der anderen Seite deine eigenen geistlichen Erfolge immer feiern und sagen, ich bin besser, ich bin frommer. Stolz widerspricht der Gnade. Und Gnade widerspricht dem Stolz. Immer. Das passt beides nicht zusammen. Deshalb die erste Gefahr, wenn du dich immer mit anderen vergleichst und immer fragst, was ist denn mit dem, ist Stolz. Aber es geht auch andersrum. Die andere Gefahr ist, dass Neid entsteht oder Missgunst oder vielleicht Verlust des Selbstwertgefühls, weil der Vergleich kann nicht nur nach unten gehen, sondern der kann auch nach oben gehen. Du schaust nicht auf andere herab, sondern du schaust, was andere haben, was du nicht hast. Und da sitzt Neid. Der ist oft leise und der ist höflich, der ist gut gekleidet. Der sagt nicht so ganz platt raus, boah, ich will das haben, was die anderen haben, aber der sagt manchmal, schade. Schade, dass ich das nicht so gut kann wie der andere. Schade, dass er das so viel besser kann als ich. Dass es ihm alles so leicht fällt und mir nicht. Und manchmal hofft vielleicht dein Herz, mein Herz macht das manchmal, dass bei dem anderen, bei dem immer alles so perfekt läuft, dass es vielleicht auch mal nicht ganz so rund läuft. Und dass vielleicht nicht alles immer nur so easy geht. Und ich weiß, das klingt unschön, aber ganz ehrlich, vielleicht wenn du bist, dann merkst du das auch, dass wenn du immer guckst auf andere Leute, bei denen anscheinend immer alles so glatt läuft, dass du manchmal denkst, oh, wenn es bei denen mal auch nicht so gut läuft, das wäre vielleicht auch ganz gut. Und du beginnst neidisch zu werden und solche Gedanken vergiften nicht nur die Beziehung zu deinem Nächsten, sondern die vergiften letztendlich auch die Beziehung zu Gott. Denn du beginnst die Güte zu beklagen, die Gott für den anderen hat. Und darüber vergisst du ganz schnell, was Gott Gutes in deinem eigenen Leben getan hat. Neid macht blind. Neid macht dich blind für die Geschenke, die Gott auf deinen eigenen Tisch gelegt hat. Stolz, Neid und das Dritte, glaube ich, wenn wir immer uns mit anderen vergleichen und nach neben anschauen, ist Unsicherheit. Das ist die dritte Gefahr. Denn Vergleichen, das ist eigentlich nur so wie so ein billiger Snack. Der macht kurz vielleicht satt, aber nicht langfristig. Der ernährt dich nicht. Weil es ist die dauernde Suche, ständig nach dem Nächsten gut gemacht. Ja, du hast das super gemacht. Wenn du hier jetzt vielleicht ein Like gekriegt hast, dann ist das okay. Aber das hält nicht lange an, weil du brauchst sofort die nächste Bestätigung. Du musst wieder von wem anders hören, ja, du bist super, du hast das toll gemacht. Und dein Herz ist unruhig. Du bist immer auf der Suche nach dem Nächsten, dass dir irgendwer auf die Schulter klopft, dass dir irgendwer sagt, dass du es gut gemacht hast. Und der Kirchenvater Augustinus, der hat das ganz schön gesagt. Der hat gesagt, unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe bei Gott finden. Wir werden nicht aus irgendwelchen gut gemacht von anderen, aus irgendwelchen Likes, auch irgendwelchen Bestätigungen, werden wir nicht das finden, was unser Herz braucht, sondern wir müssen in Gott Ruhe finden. Und die finden wir nicht in fremden Lebensläufen. Die finden wir nicht in irgendwelchen Zahlen oder in irgendwelchen Likes, sondern die finden wir, wenn wir zu Jesus kommen. Als Teenager wollte ich immer unglaublich gerne Gitarre spielen lernen. Ja, weil ich war auf Jugendfreizeiten viel unterwegs und habe so gesehen, boah, die Leute, die Gitarre spielen können, ne, so die Jungs besonders, die sitzen am Lagerfeuer und da sitzen irgendwie immer ganz viele drumrum, auch Mädels zum Teil. Ja, und er spielt da irgendwie so und lobt den Herrn und alle sitzen da und bewundern den. Und da habe ich gedacht, boah, das hätte ich auch gerne. Ja, das wäre, glaube ich, so das, was richtig cool wäre. Und ich habe das echt geübt. Also ich habe richtig viel Energie da reingesteckt. Aber ey, das ist einfach nicht meine Salbung. Ja? Und ihr könnt dem Herrn echt dankbar sein, ja, dass heute der Ralf hier an der Gitarre stand und nicht ich. Ja? Das wäre schlimm. Aber ich habe ganz lange gehabt, wo ich echt da so rüber geschielt habe und habe immer gedacht, boah, ey, das wär's so. Und wie gesagt, ich hab's echt geübt. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Aber das hat mich blockiert, weil ich habe nicht dahin geguckt, was hat Gott mir denn gegeben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich hier bei Treffpunkt Leben auch echt Leute gehabt habe, die gesehen haben, dass Predigen eine meiner Gaben ist und die mich gefördert haben von Anfang an und die nicht gesagt haben, Wolfgang, willst du mal die Gitarre ausprobieren? Ja? Also von daher, das ist super, wenn du nicht immer nur zur anderen Seite guckst, sondern wenn du Gott wirklich fragst, was ist denn das, was du mir gegeben hast, und du darfst darin wachsen und dann kannst du das echt sehen, wie gut das macht, dass du deinen eigenen Weg hast und es blockiert dich nicht länger, dass du immer nur guckst, was hat denn der andere. Stolz macht hart, Neid macht bitter und Unsicherheit macht abhängig. Und alle drei lassen mich an der falschen Stelle suchen. Statt nach oben zu Christus zu gucken, gucke ich immer nach links oder rechts und gucke und vergleiche mich. Und ich sage anstatt, Herr, was willst du mit mir machen, sage ich, Herr, was wird aus ihm? Und Jesus unterbricht das bei Petrus ganz genauso, wie er das bei uns unterbricht. Er unterbricht das bei Petrus ganz genauso, wie er das bei mir unterbricht und wie er das auch bei dir unterbricht. Und er unterbricht das liebevoll, hart und klar. Und ja, und das geht alles drei zusammen. Das geht bei Jesus. Liebevoll, hart und klar. Er unterbricht das mit einem ganz klaren, was geht es dich an, was aus dem anderen wird. Folge du mir nach. Und er sagt zu Petrus, folge du mir nach. Und das ist nichts Neues. Petrus hat genau diesen Satz, den Jesus ihm da sagt, 3 Jahre vorher an genau derselben Stelle aus Jesus Mund gehört. Und das ist im Evangelium keine neue Sache, denn das ist die Kernbotschaft. Es wird immer wieder betont, es ist der rote Faden, der sich durch die Evangelien zieht und der sich durchs ganze Neue Testament zieht. Folge du mir nach. Und das ist eine universelle Berufung. Es gibt Dinge, zu denen ist jeder Christ berufen, ohne Ausnahme. Und folge du mir nach, ist eine davon. Egal, ob du jung bist, egal, ob du alt bist, egal, ob du introvertiert bist, ob du still bist, ob du predigst, ob du im Serviceteam mit dabei bist, ganz egal. Jesus sagt, folge du mir nach. Und Jesus hat nie gesagt, folge mir nach, wenn du dich gerade danach fühlst. Folge mir nach, wenn es gerade in deine Situation reinpasst. Sondern diese Einladung von Jesus, folge du mir nach, ist gleichzeitig ein Befehl und sie gilt jedem. Und das ist die Grundlage. Unsere erste Berufung ist immer zu einer Person und nicht zu einer Aufgabe. Unsere erste Berufung ist es, als erstes Jesus nachzufolgen und nicht einen Job zu tun, nicht einen Dienst zu tun. Ich sage das nochmal, unsere erste Berufung ist immer zu einer Person, zu Jesus und nie zu einer Aufgabe. Wir sind als allererstes alle berufen, Jesus nachzufolgen. Und es gibt noch weitere Beispiele. In der Bibel findet ihr unglaublich viele Dinge, die zu unserer universellen Berufung gehören. Also unsere universelle Berufung, das ist die für jeden, der hier sitzt, gilt, für jeden Christen auf der ganzen Welt. Und ich habe euch 3 Beispiele da mitgebracht, aber wie gesagt, es gibt noch viel mehr. Eine, die kennen wir unter dem Namen Missionsbefehl. In Matthäus 28, da ist Jesus nach der Auferstehung und erscheint seinen Jüngern und da steht, Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und das ist eine universelle Berufung. Das gilt dir genauso, wie es damals den Jüngern gegolten hat. Wir sollen alle rausgehen und anderen Leuten von Jesus erzählen. Da steht, wir sollen sie taufen und zu Jüngern machen. Ja, und du darfst auch sogar jemanden taufen, auch wenn du nicht Pastor bist. Du sollst ihnen beibringen, was Jesus gesagt hat. Du sollst sie lehren. Das ist ein Teil der universellen Berufung. Ein anderer Vers, der über die universelle Berufung spricht, steht in Markus 12. Da sagt Jesus, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe Gott und liebe Menschen. Das ist das, was wir hier auch predigen. Das ist Teil unserer universellen Berufung. Liebe Gott und liebe Menschen. Und eine dritte Sache, wie gesagt, das ist nicht abschließend, sondern es gibt noch viel mehr Dinge, die zu deiner universellen Berufung gehören. Aber eine Sache, die ich rausgesucht habe, ist heilig leben. In 1. Petrus 1, Vers 15 schreibt der Apostel Petrus, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das hört sich groß an, ne? Heilig denken wir so, oh, das sind irgendwelche, weiß ich nicht was, Kirchenväter, Pastoren, sonst irgendwas. Aber hier steht, nein, das ist für jeden Christen. Heilig sein bedeutet ausgesondert sein für Jesus, dass wir für ihn leben, jeden Tag. Und das ist Teil deiner und Teil meiner universellen Berufung. Das ist kein Sonderprogramm für irgendwelche besonders frommen Christen. Und ich habe euch da mal so ein Beispiel mitgebracht. Das ist mir eingefallen, wenn ich so über die universelle Berufung nachgedacht habe. Das ist so ein bisschen wie mit so einem Überraschungsei. Und ich habe tatsächlich was gelernt bei der Predigtvorbereitung. Das ist cool, auch als Prediger lernst du immer was bei der Predigtvorbereitung. Und ich habe gelernt, dass Überraschungseier Sommerpause machen. Ja, das war mir bisher nicht bewusst. Das ist das, was ich heute mitnehme. Ich hoffe, ihr nehmt auch was mit aus der Predigt hinterher. Und es ist nicht das. Ja? Aber es ist, wenn ich an unsere Berufung denke, dann ist das so wie so ein Kinderjoy oder Kinderüberraschungsei auch. Und zwar gibt es den universellen Teil. Der ist für jeden gleich. Ganz egal, was du hast. Du hast immer diese schicke Verpackung. Ja? Und du hast auch immer, wenn du es aufmachst, hast du immer die Schokolade drin. Ja? Und das ist das, was die universelle Berufung ist. Und das ist, habe ich gerade gesagt, Jüngerschaft, Liebe, Heiligkeit. Das ist so ein bisschen, ach, guck mal, ich habe die falsche Seite aufgemacht. Ich kenne mich da noch so gar nicht aus. Da ist es, ja. Da sind so Schokoteile drin. Und irgendwie, das ist so süß und nährend, habe ich gedacht. Ne? Also das ist so die universelle Berufung. Lecker. Und das hast du in dem Ei ganz genauso, wie du es auch in dem anderen Ei hast. Und das heißt, wenn du 1000 Christen nebeneinander stellst, dann ist immer die Verpackung gleich und ist immer die Schokolade gleich. Ja? Also das Beispiel hinkt so ein bisschen natürlich. Ne? Aber ihr versteht, glaube ich, was ich sagen will. Also wir haben diese Teile zu denen. Ach, guck mal, da ist wirklich dasselbe drin. Warte mal, wollen wir mal gucken, ob das wirklich auch genauso schmeckt. Ja, also kann ich bestätigen. Ist super. Aber dann, sehr lecker. Dann hast du den universellen Teil, aber dann hast du einen individuellen Teil deiner Berufung. Und der ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Christen. Und der ist tatsächlich eine Überraschung. Ja? Das weißt du vorher nicht, wenn du irgendwann mal ja gesagt hast, Jesus, ich will dir nachfolgen. Du weißt das nicht. Und da ist irgendwas drin, ja? Und da ist immer was Gutes drin, ja? Bei diesen Eiern ist ja oft Schrott drin, muss man sagen. Okay, wir haben im Moment eine Mario Edition und hier ist so ein Bowser drin, sehe ich gerade, so zum Aufhängen für den Autospiegel, werde ich nachher mal installieren. Aber in dem hier ist was ganz anderes drin. Ich bin gespannt. Oh, hier ist ein Yoshi. Guck mal, hier, den muss ich noch zusammenbauen, aber das ist hier, also der ist so halb. Genau, ist die Mario Kart Edition, also von der kann ich nur empfehlen. Das ist die individuelle Berufung. Und die ist einzigartig. Die ist extra für dich. Und warum ist das wichtig? Weil wir oft genau andersrum denken. Wir gucken oft auf die Figur unseres Nachbarn oder auf den Inhalt von dem Ei und denken, boah, das, was der hätte, das hätte ich wirklich gerne. Und ich habe euch das eben schon erzählt. Aber wir vergessen, dass der große, der leckere Teil, der süße Teil, ja, der ist für uns alle gleich. Und Jesus sagt zu Petrus nicht, du musst wie Johannes werden, sondern er sagt zu Petrus, folge du mir nach. Und das heißt, sei treu in dem, was ich dir gegeben habe. Sei treu mit dieser Figur oder mit diesem Anhänger oder sonst irgendwas. Sei treu mit dieser individuellen Berufung, die ich dir gegeben habe. Sei treu in deiner Spur. Petrus hat seine Spur, auf der er läuft. Johannes hat seine Spur, auf der er läuft. Ich habe meine Spur, auf der ich laufe. Und du hast deine Spur, auf der du läufst. Und in Hebräer 12 steht das ganz schön. Da sagt der Apostel, lasst uns mit Ausdauer in dem Wettlauf laufen, der vor uns liegt. Und dabei auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das Bild ist klar. Er sagt, wir laufen alle in unserer Spur und jeder Läufer hat seine eigene Bahn. Und wer im Wettkampf, beim Laufen ständig nach links guckt oder nach rechts guckt oder nach hinten guckt, wer da vielleicht hinter uns gerade läuft, der verliert seinen Fokus. Der verliert Geschwindigkeit und er läuft vielleicht in die Bahn des anderen rein. Er rennt irgendwen um, er fällt hin. Und das passiert, wenn wir unsere individuelle Berufung mit der von anderen vergleichen. Also nochmal, die universelle Berufung ist für uns alle gleich. Das sind die Dinge Nachfolge, Liebe, Heiligkeit, das Evangelium teilen. Aber die individuelle Berufung, die ist maßgeschneidert nur für dich. Sie passt zu deinen Gaben. Sie passt zu deiner Geschichte, sie passt zu deinem Charakter und sie passt sogar zu deinen Schwächen und zu deinen Niederlagen. Auch mit denen möchte Jesus etwas tun und er möchte genau mit diesen Dingen Menschen erreichen, die sonst keiner erreichen würde, wenn du nicht gehst. Petrus' Berufung war, die erste Gemeinde zu leiten, zu predigen, zu lehren und am Ende bereit zu sein, dafür zu sterben. Johannes' Berufung war es zu bleiben, zu schreiben und zu bezeugen. Und die Kirchengeschichte geht davon aus, dass er sehr alt geworden ist. Beide dienten dem gleichen Herrn. Beide haben die gleiche universelle Berufung erfüllt durch das, was sie getan haben. Aber sie liefen in völlig unterschiedlichen Spuren. Jetzt muss ich gerade einmal hier schauen. Ich habe zu schnell gepredigt. Was passiert, wenn wir unsere Spur verlassen? Wir verlieren den Fokus, unser Blick geht weg von Jesus, er geht auf andere Menschen. Wir verlieren Geschwindigkeit, wir sind abgelenkt und wir verlieren auch Freude, weil wir unseren Platz, den Gott für uns ausgesucht hat, gegen einen Platz tauschen wollen, der gar nicht für uns gedacht hat. Und individuelle Berufung bedeutet, dass du deine Gaben entdeckst. Und in der Bibel haben wir verschiedene Stellen. In Römer 12 habe ich euch mal rausgesucht, steht eine Stelle, wo die verschiedenen Gaben aufgelistet werden. Römer 12, Vers 6, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Das bedeutet, meinen Platz einzunehmen. Zu schauen, was hat Gott mir als individuelle Berufung, was hat Gott mir als Gabe gegeben und dies dann einzusetzen. Und an einer anderen Stelle benutzt der Apostel Paulus den Bild des Körpers. Da sagt er, deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Das, was Gott dir gegeben hat, das wollte er so. Er sagt, das ist gut und du sollst damit arbeiten. Und dann noch einen Vers dazu aus Matthäus 25, Vers 21. Da geht es darum, dass du treu bist mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Und zwar sagt da Jesus in einem Gleichnis, sagt er, Herr zu seinem Diener, da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Und wenn du das lebst, dann kannst du in deiner Spur laufen. Dann kannst du begeistert mit deiner Gabe das Beste geben, ohne stolz zu werden, ohne neidisch zu sein, ohne auszubrennen. Und du kannst gleichzeitig andere anfeuern, ohne neidisch auf sie zu sein. Und da muss ich sagen, das macht mir richtig Spaß, wenn ich das merke. Ich habe Ralf gesehen, wie er Gitarre gespielt hat hier heute. Und ich denke so, ja, super, dass der das macht. Und heute Morgen habe ich den Lokalanzeiger aufgeschlagen. Und da guckt mich Basti Schneiders an. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und da ist ein Riesenbericht darüber, wie füreinander in der Stadt arbeitet und was wir für ein neues Projekt haben. Und ich habe aus vollem Herzen habe ich gedacht, cool, ich feuer dich an, Basti, wie du in deiner Bahn läufst. Weil ich könnte in dieser Bahn nicht laufen. Ich könnte mit diesen Jugendlichen nicht so arbeiten. Aber ich sehe, dass jemand anderes aus der Gemeinde das macht. Und ich freue mich darüber. Und ich sage, boah, das ist cool, dass wir so viele verschiedene Gaben haben und so viele verschiedene unterschiedliche Überraschungen mitbekommen haben. Und eines der auffälligen Dinge in dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus ist, dass Jesus den Blick von Petrus radikal auf das Jetzt lenkt. Der Petrus fragt über die Zukunft von Johannes, was wird aus dem werden? Und Jesus holt Petrus wieder zurück und sagt ihm, folge du mir nach. Und nachfolgen und in Jesus bleiben, das ist keine zukünftige Sache. Und das ist auch nichts von gestern, sondern Nachfolge passiert immer im Jetzt. Gehorsam ist immer im Jetzt. Gott ruft dich heute zu Schritten. Und du kannst nur sagen, ich werde heute treu sein. Du kannst dir zwar vornehmen, morgen treu zu sein, aber das habe ich schon ganz oft gemacht. Nachfolge ist immer im Jetzt. Da sagt die Bibel in den Sprüchen, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringen wird. Und im Hebräerbrief schreibt der Schreiber ganz klar, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verschließ dein Herz nicht. Und er sagt da im Vers 13 im dritten Kapitel, ermutigt einander Tag für Tag. Dieses Heute, diese Gnade, die ist immer nur für den heutigen Tag. Jetzt ist die Zeit der Gnade, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Gottes Gnade ist keine Zusage für die Zukunft, sondern sie gilt uns heute, jetzt. Und das sagt Jesus Petrus ganz klar. Die Frage ist nicht, was wird irgendwann aus Johannes werden, sondern die Frage ist, folgst du mir heute nach? Petrus steht am Ufer. Und ist tropfnass. Er war ins Wasser gesprungen. Er hat gerade von Jesus selbst gehört, wie sein Lebensweg enden wird. Das ist kein leichter Moment. Und doch setzt Jesus genau hier den entscheidenden Satz. Was geht dich der andere an? Folge du mir nach. Es ist so, als würde Jesus sagen, Petrus, deine Aufgabe ist es nicht, meinen Weg mit Johannes zu verstehen. Deine Aufgabe ist mir zu folgen auf deinem Weg. Und das ist heute noch genauso wahr für uns, wie es für Petrus war. Jesus ruft dich nicht in den Weg eines anderen hinein, sondern in deinen. Er ruft dich nicht erst morgen, sondern er ruft dich heute, er ruft dich jetzt. Und er ruft dich nicht zuerst zu einem Dienst oder zu einer Aufgabe, sondern er ruft dich zu sich selbst. Und ich habe drei Fragen für dich zu mitnehmen und die könnt ihr auch in den Kleingruppen, wenn ihr euch trefft, in den Live-Groups nächste Woche vielleicht nochmal besprechen. Die erste Frage ist, wo vergleiche ich mich und verliere dadurch den Fokus auf Jesus? Sei ehrlich, nenn Namen vor Gott. Wo vergleichst du dich? Wo verlierst du dadurch den Fokus auf Jesus? Die zweite Frage ist, welche Teile deiner universellen Berufung lebst du gerade? Und wo hat Jesus dich eingeladen, da neu anzufangen? Vielleicht geht es darum, jemanden von Jesus zu erzählen. Vielleicht einen Nächsten zu lieben. Vielleicht im Alltag einfach Jesus zu folgen. Und das Dritte ist, was ist mein nächster Schritt heute in meiner individuellen Berufung? Nicht erst in 10 Jahren, nicht erst mehr, wenn ich alles klar habe, wenn ich alles verstanden habe, sondern heute. Und das ist eine Einladung, die Jesus damals ausgesprochen hat, so wie er sie noch heute ganz genauso ausspricht. Folge mir nach für heute. Folge mir nach und lass das Vergleichen sein. Vielleicht bedeutet es, endlich Ja zu sagen zu einem Auftrag, den Jesus dir schon lange aufs Herz gelegt hat. Vielleicht bedeutet es, neu in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und vielleicht bedeutet es auch, zum ersten Mal zu Jesus Ja zu sagen. Und auch dazu möchte ich dich heute einladen und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, dass wenn du das gehört hast heute, dass Jesus diesen Satz ausspricht, folge du mir nach, dann hast du heute die Möglichkeit, einfach mit dem Ja, Jesus, ich möchte dir folgen, zu reagieren. Wenn du das machen möchtest, dann kannst du gleich, wenn wir im Lobpreis das nächste Lied singen, vielleicht einfach Jesus sagen, Jesus, ich möchte heute die Entscheidung treffen, dir nachzufolgen. Und dann sind hinterher nach dem Gottesdienst hier vorne wunderbare Menschen, die stehen für Gebet bereit. Und wenn du heute eine Entscheidung triffst, ganz egal, ob das ist, dass du Jesus zum ersten Mal nachfolgen willst oder ob du vielleicht eine Entscheidung triffst, dass du sagst, ich möchte in meiner Spur laufen. Ich möchte diese universelle Berufung genauso annehmen wie meine individuelle Berufung. Wenn du da heute eine Entscheidung triffst und das neu festmachst, dann lade ich dich auch ein, dass du nachher zum Beten hier nach vorne kommst und dass du für dich beten lässt. Ich möchte dich ermutigen, diesen Ruf von Jesus heute nicht zu überhören. Amen.